Gnade sei euch und Friede mit Gott, unserem Herrn, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Danke für die Einladung. Ich freue mich, ich glaube, das ist heute mal das zweite Mal bei euch zu sein. Ich bin Andreas Stöber, Pastor in der Ekklesiagemeinde. Und ja, ich bin verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder. Unser mittlerer Sohn hat dieses Jahr geheiratet und jetzt warten wir auf die Enkelkinder, so ungefähr. Nein, aber das zu meiner Person. Ich möchte einfach nochmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke für diesen Tag, für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, Jesus Christus, für dein Wort. Ich danke, dass dein Wort lebendig ist, Herr, und dass du heute Morgen sprechen möchtest. Und Herr, dass du unser Herzen berühren willst, unser Leben verändern willst und uns wachrütteln möchtest. Hilf uns, Herr, dir zu vertrauen, dein Wort zu verstehen und dein Wort zu leben. Amen. Amen. Ja, mein Thema heute, vielleicht haben Sie oder hast du es schon gelesen, lautet: Du kannst einen Unterschied machen. Oder besser gesagt, du sollst einen Unterschied machen. Wir müssen einen Unterschied machen. Und zwar, ja, Gott sieht den Zustand der Menschheitsgeschichte. Und wir wissen, worauf es hinausläuft. Wir sehen, es wird immer dunkler, immer finsterer. Aber wir wissen auch, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dass die Entrückung stattfinden wird und dass das zweite Kommen Jesu kurz davor besteht. Und ja, dass Gott alles vollenden wird, was in seinem Wort steht. Und ich möchte heute Morgen über einen Mann sprechen, den ihr alle kennt, von dem ihr alle gehört habt, aus dem Alten Testament, von Noah. Und Noah wird auch im Neuen Testament erwähnt, und zwar dreimal. Einmal von Jesus Christus selber, dann im Hebräerbrief und auch in den Petrusbriefen. Jesus, er erwähnt ihn immer im Zusammenhang mit der Endzeit, mit dem Wiederkommen Jesu, mit der Entrückung. Und Jesus selber sagt im Lukas 17, Vers 26, da heißt es: Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, so wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Eine große Flut kommt nicht mehr, aber wir wissen, dass der Herr seine Gläubigen, die Gemeinde Jesu, heimholen wird. Und wir wissen, dass es zum Ende kommen wird. Und die Frage ist einfach, ob wir bereit sind, einen Unterschied zu machen, ob du bereit bist, einen Unterschied zu machen. Ich möchte aus 1. Mose 6, ab Vers 5 lesen. Und da heißt es: Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, böses tun. Und der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Er sagte: Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten, und ebenso auch die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Dann heißt es hier: Noah aber fand Gunst, oder andere Übersetzungen sagen Gnade, in den Augen des Herrn. Wir sehen, dass Gott alles vernichten möchte. Und er findet einen einzigen Mann, der rechtschaffend vor ihm lebt. Und wegen diesem einen Mann leben wir heute noch. Wegen diesem einen Mann wurde seine Familie gerettet und es gab eine Zukunft für uns Menschen. Gott sah einen einzigen. Gott sah Noah, der einen Unterschied macht und anders lebte in der damaligen Zeit. So, ich möchte dir heute Morgen sagen, es ist nicht egal, wie du lebst, was du tust, wie du handelst oder wie du nicht handelst. Und Noah, er war der Einzige, der sich sagte: Ich möchte vor Gott wohlgefallen. Ich möchte Gott gehorchen. Und ich möchte einen Unterschied machen, sage ich mit meinem neuen heutigen Deutsch. So, Noah, er machte den entscheidenden Unterschied. Und deshalb leben wir heute noch alle. Wir lesen weiter im Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah, er war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und im Vers 11, die übrige Menschheit war aber vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Anstatt dass Gott jetzt wirklich alles beendet und alles neu macht, ist er auf der Suche nach jemandem, nach einem. Und damals fand er Noah. Und weißt du, ich habe es überlegt, das ist so bis heute. Gott ist auf der Suche nach jemandem. Er ist auf der Suche nach jemandem, nicht nach irgendjemandem, sondern nach jemandem. Und zwar nach dir und mir. Er ist auf der Suche nach jemandem, der bereit ist, in den Riss zu treten. Jemand, der bereit ist, unerschrocken das Evangelium zu verkünden. Jemand, der unerschrocken ist und das, die Liebe Gottes und das, was Jesus getan hat, weitergibt. In Wort und in Taten. So, Gott sucht jemanden. Er sucht jemanden, dich und mich. Er sucht jemanden, der sagt, ich bin bereit, etwas dagegen zu tun. Ich will meinen Teil tun, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. So, und die Frage, die ich mir gestellt habe, mein erster Punkt heute ist, wie können wir einen Unterschied für Gott machen? Wie können wir etwas bewirken für Gott und sein Reich? Und der erste Punkt ist der, du musst Gott kennen. Du musst Gott kennen. Und die Bibel sagt sogar, Jesus sagt, du musst von neuem geboren sein. Du musst ein wiedergeborener Christ sein. Jesus spricht darüber im Johannes 3, die Verse 3 bis 18. Das heißt, du musst umkehren, du musst Buße tun, du musst dein Leben Gott geben. Du musst Gott kennenlernen, du musst dich zu ihm bekehren. Und wenn das wirklich von Herzen ist, dann gibt Gott dir seinen Heiligen Geist, du wirst von neuem geboren. Nikodemus kommt und Jesus fragt Jesus und Jesus sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Fragt Nikodemus. Und Jesus sagt, ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. So, damit fängt alles an. Das ist so wichtig. Und da möchte ich dir sagen, überprüf das. Bist du ein Kind Gottes? Bist du wirklich von neuem geboren? Der zweite Punkt, wie wir etwas bewirken können, einen Unterschied für Gott machen können, ist der, wir müssen natürlich im Glauben wachsen. Im Glauben wachsen heißt, ich kenne das Wort Gottes, ich lese es, ich lese die Bibel, ich komme in Heiligung hinein, ich bete, ich faste, ich lasse mich mit dem Geist Gottes erfüllen und ganz wichtig, ich habe Geschwister an meiner Seite. Ich folge nicht Gott irgendwo alleine nach, sondern zusammen mit Geschwistern. Und vor allen Dingen, ich lebe Gottes Wort praktisch im Alltag. Das dritte ist, was ich mir aufgeschrieben hatte, wie wir einen Unterschied für Gott machen können. Ganz einfach, indem wir verstehen, welchen Auftrag Gott dir und mir gegeben hat. Indem ich verstehe, welche Bestimmung hat Gott mir gegeben. Welchen Plan, welche Absicht hat Gott mit meinem Leben, mit deinem Leben? Erst wenn du das weißt, wenn du verstehst, welche Identität du in Christus bekommen hast, kannst du das leben, was Gott in seinem Wort sagt. Und einen Unterschied machen können wir auch mit folgendem letzten Oberpunkt hier, indem wir praktisch werden, in Aktion treten, was ich eben schon mal sagte. Gott möchte letztendlich, dass jeder an den Punkt unseres Lebens kommt, wo wir sagen, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte so auf Noah schauen. Ich möchte auf diejenigen schauen, die in der Bibel beschrieben sind, die vor uns gelebt haben. Man sagt, du oder wir sind die Antwort auf Gottes Nöte in dieser Welt. Das stimmt zum Teil. Gott ist souverän. Er könnte alles selber machen und handeln. Aber er hat sich entschlossen, uns mit hineinzunehmen. Das heißt, wir sind Hand und Fuß. Wir sind Sprachrohr. Und Gott gibt uns Kraft. Er erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. Er gibt uns Gaben und Fähigkeiten, um das zu leben. Zurück zu Noah. Die Geschichte von Noah zeigt uns, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Noah heute Morgen hier unter uns wäre, ist es jetzt nur angenommen, was würde Noah heute Morgen zu uns sagen, wenn wir ihn fragen würden oder wenn er zu uns sprechen würde? Vielleicht würde er sagen, Freunde, eure Welt befindet sich in demselben Zustand wie meine Welt damals. Es steht kurz davor, dass alles beendet wird. Und dann wird er sagen, aber ich habe mich entschieden, einen Unterschied zu machen. Ich habe mich entschieden, anders zu leben. Und Gott hat mich gesehen. Und es hat einen Unterschied gemacht, dass ich anders gelebt habe. So, was können wir von Noah lernen? Es gibt ganz viele Dinge, die wir von ihm lernen können. Ich habe drei große Bereiche aufgeschrieben mir. Drei Bereiche, die wir von Noah lernen können. Und zwar können wir einen Unterschied machen für die Menschen, die uns am nächsten stehen. Für die Menschen, die dir am nächsten stehen. 1. Mose 7, Vers 1. Dann sagte der Herr zu Noah: Geh nun mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn ich habe mir die Menschen angesehen. Du bist der Einzige, der noch vor mir bestehen kann. Gott sagt dir zu Noah: Noah, du bist der einzige Mensch, der so lebt, wie es mir gefällt. Deshalb geh du mit deiner Familie in die Arche. Es heißt nirgends, dass seine Familie so lebte, wie es Gott gefiel. Nein, Noah lebte so, wie es Gott gefiel. Aber die Gnade, das Wohlgefallen Gottes, das Noah von Gott bekommen hatte oder das auf seinem Leben lag, das Gott bei ihm gefunden hatte, wirkte in seine ganze Familie hinein, sodass seine ganze Familie auch gerettet wurde und viele, viele Tiere. So die Entscheidung deines Lebens, die du triffst, heute, morgen, übermorgen, die Art und Weise, wie du lebst, wie du redest, wie du handelst, haben direkte Auswirkungen auf das Leben deiner Menschen um dich herum. Du beeinflusst andere, positiv oder negativ. Du hast Einfluss. Und die Frage ist, ob Jesus bei mir und bei dir zu sehen ist, im Alltag. In Apostelgeschichte 16, 31, da heißt es, den Vers kennt ihr, da heißt es: Glaube an den Herrn, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Und ihr wisst, dass im griechischen Text für das Wort Haus oder in deinem Haus das Wort Oikos steht. Und Oikos bedeutet Einflussbereich. Das heißt, du nimmst Einfluss. Das heißt, da wo du lebst, da wo du arbeitest, wo du wohnst, deine Verwandtschaft, deine Kollegen oder vielleicht deine Mitbewohner am Heim. So, es macht einen Unterschied, wie du glaubst und ob du Jesus Christus nachfolgst und ihn verkündigst. Das zweite ist, wie wir einen Unterschied machen können, wie wir etwas bewirken können in unserer Generation, ist nämlich etwas bewirken für unsere Generation, für deine und meine Generation. Deine Generation meint den Ort und die Zeit, in der du lebst, heute. Und es ist kein Zufall, dass du 2023 lebst. Egal wie alt du bist, egal wie schwach du bist. Vielleicht sagst du: Ach, was kann ich noch? Ich kann nur noch beten. Ich habe keine Kraft mehr. Aber Gebet ist das Wichtigste. Und wenn du betest, ist es richtig. Und deswegen mach weiter. Und deswegen, wir müssen einen Unterschied machen in unserer Generation. Wir beten so oft: Gott, bitte tue etwas. Gott, bitte handle. Wir leisten Fürbitte, Gebet, und das ist wichtig. Wir sagen: Gott, bitte greif ein. Das ist alles richtig. Aber ich habe mir überlegt, was ist, wenn Gott sagt: Wie sieht's bei dir aus? Tu du doch etwas. Fang du doch an. Also beten und gehen, meine ich damit. Wie wäre es, wenn du vielleicht in Bereiche der Gesellschaft hineinkommst? Vielleicht, wenn du der nächste Bürgermeister, der nächste Kanzler, die Kanzlerin würdest. Oder wenn du einfach in die Gesellschaft hineinwirkst. Warum denn nicht? Ich glaube, das möchte Gott von uns heute, dass wir einen Unterschied machen, dass wir sagen: Herr, ich bete nicht nur, sondern da, wo ich lebe, da, wo ich bin, mache ich einen Unterschied. Es gab mal eine Umfrage unter Christen. Es wurde gefragt, was denn uns Christen oder euch Christen am meisten hindert, den Plan Gottes für unser Leben zu verstehen und anzunehmen. Und weißt du, was die häufigste Antwort war? Ich habe Angst. Ich habe Furcht. Ich weiß nicht, auf was mich zukommt. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich das und das tue. Ich weiß nicht, wenn ich in die Mission gehe, was dann auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wenn ich beim Aldi an der Kasse vielleicht die Kassiererin mal anspreche, ihr ein Traktat gebe oder ihr eine Bibel gebe oder was auch immer. Ich weiß nicht, was passiert. Und ich habe überlegt, wie haben die Apostel, die Jünger Jesu, damals auf den Missionsbefehl von Jesus reagiert? Wie haben sie reagiert? Sie haben geantwortet, indem sie gegangen sind. Sie sind gegangen, sie haben das Evangelium verkündet. Sie wussten, der Herr ist mit uns, der Herr lebt und er wird alle Tage bei uns sein, bis zum Ende dieser Zeit. Er wird uns niemals verlassen. Sie hatten Jesus Christus vor Augen und sie hatten wahrscheinlich auch Furcht, aber sie hatten den Heiligen Geist und wir haben das heute auch. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Geist Gottes. Paulus, er schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt Timotheus, es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Es gibt keinen Grund, zurückzuhalten. Es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein, weil Gott ist mit dir. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns alleine auf Gott verlassen, dass wir uns nicht auf unsere Fähigkeiten verlassen, sondern auf seine Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Und das Dritte, wo wir einen Unterschied machen können, sehe ich ganz klar für Gott. Wir können für Gott einen Unterschied machen. Gott sagt im 2. Chroniker 16,9, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an den, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So, die Frage ist heute Morgen, wo ist mein Herz? Wo steht mein Herz Gott gegenüber? Sehe ich die Menschen, die für immer und ewig verloren gehen? Oder sehe ich das nicht? Bin ich jemand, der sagt, ich trete den Riss? Oder bin ich jemand, der sagt, ach, es ist mir egal, ich verstecke mich und kuschel mich zu Hause ein? Gott hatte Noah gefunden. Und aus dem Leben von Noah können wir noch viel, viel lernen. Und zwar können wir Folgendes lernen, vier Punkte, kurze Punkte, über die ich noch sprechen möchte. Das erste ist, Gott gebraucht Menschen, die verfügbar sind. Gott gebraucht Menschen, die sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Also wichtiger als deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, deine Gaben ist Folgendes, dass du sagst, Herr, hier bin ich, ich will dir dienen, ich will dir nachfolgen. Oft sagen wir, Herr, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, habe ich noch nie getan, ich habe Angst. Aber Gott sagt, ich bin mit dir, deswegen sei furchtlos, geh vorwärts. Gott sucht nach Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Und da geht es um dein Herz und nicht um das, was du kannst oder nicht kannst. Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, sind in der Regel keine Superstars, sondern oft einfache. Sie sind nicht unbedingt super intelligent, sondern es sind normale, einfache Menschen, die Gott vertrauen und ihm folgen. Vielleicht fällt dir Mose ein, vielleicht Paulus, herausragende Männer Gottes, Gelehrte. Mose am Hof des Pharaos, groß geworden, ausgebildet, und Paulus, der große Mann und Lehrer Gottes. Aber es gibt auch ganz viele einfache Menschen in der Bibel, die Gott gebraucht hat. Und ich möchte aus Apostelgeschichte 4, Vers 13 kurz lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich offensichtlich um einfache und Leute und ohne besondere Ausbildung, also Ungebildete in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Hier steht im deutschen Text, einfache Leute ohne besondere Ausbildung, in Klammern Ungebildete, sagt eine andere Übersetzung. Im griechischen Text steht natürlich was anderes. Da steht nämlich für das Wort ungebildet Folgendes, da steht Idiotes, griechisch Idiotes, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Idiotes heißt Unkundige, Ungebildete, lateinisch Idiota. Idiota bedeutet ein unwissender, ungelehrter, unerfahrener Mensch. So, die Leute vom Hohen Rat, die sagten, das sind doch einfache, ungebildete Männer, diese beiden. Idiotes im Griechischen. Aber weißt du was? Das waren keine normalen, einfachen, Ungebildeten, sondern es waren Männer, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und interessant ist, sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das ist alles entscheidend. Sie waren mit Jesus zusammen. Sie waren an Gott dran, ganz nah an Jesus. Und genau das hat den Unterschied gemacht. Und das macht auch den Unterschied in deinem und meinem Leben. So, Gott sucht nicht die Superschlauen, Superbegabten. Er sucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Ich habe so an Maria gedacht, die Mutter von Jesus Christus. Maria, eine junge Frau, eine Jungfrau, fast noch ein Mädchen. Und der Engel des Herrn kommt und sagt, Maria, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich sage das mit meinen Worten. Gott selbst wird als Mensch zur Welt kommen. Und rate mal, wer meinen Sohn zur Welt bringen wird, nämlich du. Und was sagt Maria, wie antwortet sie? Lukas 1, 46 können wir das lesen. Maria sagte: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und eine unbedeutende Frau. Ja, man wird dich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Und ich habe überlegt, das ist so krass, dass Gott diese junge Frau, dieses junge Mädchen, diese Jungfrau letztendlich heimsucht, um Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf diese Welt zu bringen. Was würde Gott, oder was wäre, wenn Gott heute Morgen zu dir sprechen würde? Oder vielleicht hat Gott durch sein Wort oder wie auch immer zu deinem Herzen bereits gesprochen. Vielleicht hat Gott eines Tages oder vielleicht sagte heute Morgen zu dir: Hey, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte dich gebrauchen, aber es wird dein ganzes Leben umkrempeln. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Was würdest du dazu sagen? Keine Ahnung, Gott, ich weiß nicht. Also Gott, eigentlich ist es ein ganz schlechter Zeitpunkt, dass du mich heute ansprichst. Mein 5-Jahres-Plan sieht irgendwie anders aus. Also meine Work-Life-Balance würde dadurch durcheinander kommen. Und es ist gerade jetzt wichtig, dass ich auch mal an mich denke. So reden die Menschen ohne Gott, der Zeitgeist. Es ist wichtig, dass ich auch mal an mich denke. Aber das hat Maria nicht getan. Das hat Maria nicht gesagt. Sondern sie sagte: Herr, hier bin ich. Dein Wille geschehe. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Maria, sie sagte: Ja, Herr. Sie war hingegeben, sie war verfügbar, sie war gehorsam. Der zweite Punkt ist nochmal, wen Gott gebraucht. Gott gebraucht Menschen, die bereit sind, anders zu leben. Und da sehen wir wieder Noah, 1. Mose 6, Vers 9. Da heißt es, Noah war ein rechtschaffender Mensch, eine andere Übersetzung jetzt, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Und jetzt kommt es, er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Also Noah war ein absolut genialer Mann, mit festen Überzeugungen. Er war ganz klar, er stand zu Gott. Und was ich mir aufgeschrieben habe, er hatte damals keine Bibel, so wie wir heute. Er hatte kein altes, kein neues Testament. Er hatte keinen Bibelleseplan. Er hatte keine Gemeinde. Noah hatte keinen Hauskreis. Er hatte keine Geschwister. Keinen Gottesdienst, so wie wir heute Morgen. Keinen Kirchenchor. Und trotzdem lebte er für Gott, mit Gott. Er lebte anders. Er stand zu Gott. Und er hatte keine Angst, sein Gesicht zu verlieren. Er war unerschrocken. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn verspottet haben. Dass sie ihn ausgelacht haben. Und ich kann mir vorstellen auch, dass er das Gesprächsthema im Dorf, in der Stadt war. Ja, wenn er beispielsweise, gab es nicht damals, aber stellt euch vor, Noah wäre in den Baumarkt gegangen und die Leute hätten ihn gesehen. Die hätten gesagt: Siehst du den da hinten? Das ist doch der Typ, der in seinem Garten ein Schiff, ein Boot baut. Wenn es wenigstens ein kleines Boot wäre. Nein, er baut ein Riesenboot. Das finden wir natürlich nicht in der Bibel. Aber ihr müsst verstehen, dass Noah nicht 10 Tage, 10 Monate oder 10 Jahre an der Arche gebaut hat, sondern wie ihr vielleicht wisst, über 100 Jahre, genau genommen 120 Jahre hat er an diesem Boot, an diesem Schiff gebaut. Also eine richtig lange Zeit für uns heute. Und ich kann mir vorstellen, dass er ausgelacht wurde, dass er verspottet wurde, dass sie ihn angegriffen haben. Aber er war bereit, er gehorchte Gott. Er hatte keine Menschenfurcht. Und deswegen sage ich dir, Menschenfurcht wird uns zu Fall bringen. Aber wenn wir uns auf den Herrn verlassen, sagt die Bibel, dann werden wir beschützt. Und es ist wichtiger, was Gott über dich sagt und was Gott über dich denkt, als was dein Nachbar über dich sagt und denkt, dein Chef, vielleicht sogar deine Ehefrau oder dein Mann. Es ist wichtig, dass wir verfügbar sind, dass wir sagen: Herr, hier bin ich. Ich habe mir die Frage gestellt, wie hat Noah das geschafft über so viele Jahre hinweg? Es heißt, er ging seinen Weg mit Gott und er hörte auf Gott. Noah sagte: Ich lebe für Gott, für den Applaus des einen. Ich lebe nicht für den Applaus der vielen, sondern für den Applaus des einen. So komme ich zum dritten und vorletzten Punkt heute. Gott gebraucht Menschen, die ihm gehorchen. Hebräer 11, Vers 7. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube, interessant, durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch seinen Glauben und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Er war gehorsam und er glaubte. Zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Glaube und Gehorsam. Gott fand Noah, weil er glaubte, vertraute und weil er gehorsam war. Gott sagte, ich möchte, dass du ein großes Schiff baust. Und Gott sprach weiter und Noah sagte, ich werde es tun. Und ich kann mir vorstellen, dass Noah nicht wusste, was auf ihn zukommen wird. Gott sagt, es kommt eine große Flut und Noah wird gedacht und gesagt haben, was ist eine große Flut? Was ist überhaupt eine Flut? Weil bis dahin hatte es nicht geregnet. Der Boden wurde bewässert, indem das Wasser quasi aus dem Erdboden hinaufstieg. 1. Mose 2, 4 bis 6. So Noah konnte das alles nicht nachvollziehen, was Gott ihm an Auftrag gab. Er kannte keine Flut, er kannte keinen Regen, aber er gehorchte. Und dann baut er dieses Riesenschiff, dieses Boot. Und nicht an einem See oder an einem großen Meer, wahrscheinlich in einer trockenen Gegend. Für uns heute vorstellbar quasi wie in einer Wüste. Und wenn ich Noah gewesen wäre oder du, vielleicht hätten wir gesagt, Gott, gib uns ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Herr, lass es doch wenigstens kurz regnen, dass ich verstehe, dass du es bist, der gesprochen hat, dass ich es tun soll. Aber all das lesen wir nicht. Wir lesen, Noah glaubte, er vertraute Gott und gehorchte. Und ich möchte dir sagen, wenn du große Prüfungen in deinem Leben hast und die hast du und durch die bist du bereits gegangen und da stehst du vielleicht noch vor, auch wenn es keinen Sinn ergibt, vertrau Gott, was er sagt, wenn er dir was sagt. Vertrau sein Wort, wenn er spricht. Der letzte Punkt heute, den wir aus Noahs Leben lernen können, ist, Gott gebraucht Menschen, die nicht aufgeben. Gott gebraucht Menschen, die nicht aufgeben. Und die jungen Leute würden sagen, Noah ist ein Hammerbeispiel, wenn es um Ausdauer und Entschlossenheit geht. Wie ich schon mal sagte, über 120 Jahre baute er an diesem Schiff, an dieser Arche. Und es gab bestimmt, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, oder vielleicht du, so einen Moment nach 82 Jahren Bauzeit, wo er vielleicht nach abends nach Hause kam und die Frau fragte ihn, Noah, wie lief's heute? Wie war es heute auf der Baustelle? Und vielleicht hätte Noah gesagt, ich habe keine Kraft mehr, Frau. Ich bin schon so lange am Bauen an diesem Schiff. Eigentlich könnte ich schon längst in Rente sein, aber ich baue weiter. Das finden wir natürlich nicht in der Bibel. Zum Glück war es nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, dass Noah in diesen 120 Jahren Kämpfe hatte. Und dass er Kämpfe hatte und Angriffe hatte und Gedanken in seinen Gedanken oder dass Menschen ihn verspottet haben. Aber er hat vertraut, er hat weitergemacht. So, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die ausdauernd weitergehen und nicht aufgeben. Und du weißt selber, es wird immer Gründe geben, alles hinschmeißen zu wollen. Es wird immer Probleme geben. Solange wir leben, wird es Probleme auf dieser Erde geben. Und sobald es schwer wird, ist es unser erster Impuls, hinzuschmeißen, aufzuhören. Aber ich sage dir, Probleme, ja, wird es immer geben, solange wir leben. Und es wird immer diese Stimme in dir geben, oder vielleicht die Stimme des Feindes, wo der Teufel um die Ecke kommt, oder Menschen dir einreden wollen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Diese Aufgabe ist viel zu groß für dich. Es wird immer Druck und Kämpfe geben, solange wir auf dieser Erde leben. Erst im Himmel wird es anders sein, vorbei sein. Andere Menschen werden kommen und versuchen, dich zu kritisieren, dir versuchen, dass du aufgibst. Sie lassen sich benutzen. Sie werden dich enttäuschen, sie werden dich falsch verstehen, kritisieren, sie werden dich angreifen. Vielleicht werden sie dich sogar fallen lassen. Vielleicht sogar beste Freunde. Das alles erleben wir und all das hat vielleicht auch Noah erlebt. Aber wir sehen, Noah war fest entschlossen, nicht aufzugeben. Er machte weiter bis zum Schluss, bis das Schiff, bis Gottes Auftrag fertig war. Und ich liebe diese Geschichte, weil Noah hat jeden Tag gepredigt, ganz ohne Mikrofon, ganz ohne Kanzel, ganz ohne Kirche, ganz ohne Social Media. Er stand auch nicht auf einer Bühne, sondern er predigte mit seinem eigenen Leben. Und die Predigt, die er predigte, war viel lauter als das, was wir heute vielleicht erleben. Weil mit jedem Nagel, mit jedem Holzdübel, den er in das Holz reintrieb, mit jedem Brett, was er zugesägt hat, was er in Position gebracht hat, mit jedem Tag, wo das Schiff, das Boot größer wurde, predigte er der Welt, predigte er den Menschen damals. Und er sagte, ich glaube an Gott, ich glaube an einen lebendigen Gott, ich vertraue diesem Gott und ich vertraue, das, was er gesagt hat, wird eintreten. Und so war es dann ja auch. Die Flut kam und er und seine Familie, seine drei Söhne, die drei Frauen, acht Menschen mit seiner Frau insgesamt wurden gerettet und alle Tiere. Und alle anderen wurden nicht gerettet. Alle anderen Menschen kamen ums Leben. So, Gott ist auf der Suche nach solchen Menschen. Und die Frage zum Schluss heute Morgen, wo stehst du? Bist du verfügbar? Bist du im Willen Gottes? Hörst du seinen Ruf? Erkennst du den Auftrag, den er dir gegeben hat, die Vision, die du eigentlich durch das Wort Gottes empfangen hast? Verstehst du, dass Gott dich gebrauchen möchte? Ja? Egal in welcher Situation du dich befindest, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Und am Ende seines Lebens sehen wir bei Noah einen Epilog in 1. Mose 9. Ihr wisst ja vielleicht, wie die Geschichte mit Noah ausgeht. Und ich finde es so stark, dass die Bibel das nicht auslässt. Das, was am Ende passiert, könnte so ein bisschen die großartige Sicht auf Noahs Leben trüben. Weil da ist doch dieser Mann, der so gerecht vor Gott gelebt hat, der einzige Mann, der wirklich für Gott da war, in dem richtigen Moment. Wir lesen 1. Mose 9, ab Vers 20, nach der Flut, nachdem das Wasser wieder weg war und alle anderen Menschen nicht mehr am Leben waren, fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Was passiert? Er betrinkt sich. Er wird betrunken, er liegt nackt in seinem Zelt, lesen wir. Und einer seiner Söhne, Ham, der Stammvater Kanaans, er sieht seinen Vater. Und was macht er? Er macht nichts, er geht zurück raus, erzählt es seinen Brüdern. Und die kommen dann und gehen rückwärts auf ihren Vater zu mit einer Decke und bedecken ihren Vater. Und als Noah erwacht, heißt es in Vers 25, verflucht sei Kanaan, also die Nachfolger von Ham. Und er spricht das aus und ärgert sich und verflucht Kanaan. Und dann heißt es hier, nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre und er starb im Alter von 950 Jahren, also knapp 1000 Jahre. Ich liebe die Bibel dafür, dass sie diese Geschichte erzählt und dass sie dieses letzte Kapitel von Noah nicht auslässt. Die Bibel erzählt uns, was für ein großartiger Mann Gottes Noah war. Die Bibel erzählt uns, was für ein großartiger Mann Mose oder auch David und auch die Frauen in der Bibel, die wir sehen, waren. Gott lässt das nicht aus. Aber er lässt auch nicht aus, dass Mose im Zorn einen Mann erschlagen hat, dass er ein Mörder war. Gott lässt auch nicht aus, dass David ein Ehebrecher und Mörder war. Und es ermutigt mich irgendwie, weil wenn diese Information uns nicht vorliegen würde, wenn Gott das verheimlichen würde, dann würden wir denken, ja klar, Gott gebraucht nur perfekte Menschen. Aber wir sehen einfach aus diesen Glaubenshelden vor uns, es waren keine perfekten Menschen, sondern es waren Menschen, so wie du und ich, die einfach gesagt haben, Gott, hier sind wir, gebrauche mich. Ich möchte deinen Willen tun und ich möchte dich ermutigen. Gott benutzt unperfekte Menschen und schreibt Geschichte mit ihnen. Mit dir, mit mir möchte er das tun. Das heißt nicht, dass wir Kompromisse eingehen sollen. Wir sollen keine Kompromisse mit Sünde machen. Aber Gott ist mitfühlend. Er ist barmherzig und vergebend. Und wenn du heute Morgen sagst, ich habe es schon so oft vergeigt, ich habe es oft nicht geschafft, dann möchte ich dir heute Morgen zum Schluss sagen, du kannst neu anfangen. Du kannst jeden Tag neu anfangen. Du kannst sagen, Gott, ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Was du mir immer gesagt hast in jungen Jahren, ich will es tun. Ich will es neu aufgreifen. Und wenn du hinfällst oder hingefallen bist, sage ich dir heute Morgen, steh auf. Steh auf und geh weiter, weil der Herr ist mit dir. Ja, steh auf. Bleib nicht am Boden, sondern steh auf und geh weiter. Und wenn du wieder hinfällst, dann stehst du wieder auf und gehst weiter und vertraust Gott. Amen. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du, der allmächtige Gott, uns sieht Und ich bete, Herr, dass wir verstehen, Herr, dass wir ja mit dir unterwegs sind, Herr, dass wir einen Unterschied machen können. Ich bete, dass du wirklich jeden in diesem Raum hier heute Morgen, auch der das hört, dass du uns neu ermutigst, Herr, einen Unterschied zu machen in dieser letzten Zeit, in dieser Welt, das Evangelium zu verkünden, die Gnade Gottes den Menschen weiterzugeben in Wort und Taten, für Menschen zu beten, ihnen Gutes zu tun und mutig zu sein. Danke, dass du uns dein Wort und deinen guten Heiligen Geist gegeben hast. Amen.